Jochen, zum Jahrestag von Tschernobyl am 24. April mobilisiert die Anti-Atomkraftbewegung massiv. Warum eigentlich? Wir haben doch mit Bundesumweltminister Norbert Röttgen einen bekennenden Fan von erneuerbaren Energien, der in Interviews nicht müde wird zu betonen, dass die viel toller seien als Nuklearenergie. Können wir da nicht beruhigt in unserem Sessel verweilen?
Naja, der Herr Röttgen hat gemerkt, dass inzwischen auch ein großer Teil der Anhänger der CDU kritisch steht zu Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Und was er gerade versucht mit seinen Interviews, ist jetzt nicht wirklich auch gegen Atomkraft zu sein, sondern er hat von seinen Vorgängern, Herrn Trittin und Herrn Gabriel, gelernt, dass wenn man den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken einfach Ausstieg nennt, dass dann ein Teil der Leute schon wieder beruhigt ist. Und er sagt ja nun, er ist auch für den Ausstieg, nur dauert das halt noch ein bisschen länger als bisher schon. Und er ist ja für eine Laufzeitverlängerung von 8 Jahren. Und unsere Befürchtung ist, dass er sich genau damit durchsetzt und dann natürlich in 8 Jahren dann die nächste Laufzeitverlängerung kommt. Für uns ist die entscheidende Frage, werden jetzt hier und heute Atomkraftwerke abgeschaltet, ja oder nein? Und wenn es nach Herrn Röttgen geht, dann werden keine abgeschaltet. Und wir streiten dafür, dass möglichst viele abgeschaltet werden. Und genau das ist der Konflikt, um den es jetzt geht. Die Bundesregierung will in diesem Jahr ein neues Energiekonzept entwickeln und will dann entscheiden, wie es mit den Atomkraftwerken weitergeht. Und wir versuchen auf diese Entscheidung massiv Einfluss zu nehmen. Und das geht, indem möglichst viele Leute auf die Straße gehen und Druck machen auf diese Bundesregierung. Weil das eine ist, dass die ganz viel über Laufzeitverlängerungen nachdenken und gleichzeitig über Erneuerbare reden. Das andere ist aber, dass sie durchaus wahrnehmen, dass es eben eine klare gesellschaftliche Stimmung gegen Atomenergie gibt. Und es wird intern in Berlin durchaus diskutiert, wie viel Atomkraftwerke denn geopfert werden müssen, damit die Gesellschaft das schluckt. Und diesen Preis wollen wir hochtreiben. Und das geht eben, indem möglichst viele Leute aktiv werden.
Also ihr schätzt die Ansage von Norbert Röttgen eher als ein taktisches Manöver ein.
Man kann es vielleicht so zuspitzen, wenn einer Laufzeitverlängerung durchsetzen kann, dann ist es Norbert Röttgen mit genau der Methode, indem er öffentlich sich so darstellt, dass er die ganzen Bedenken ernst nimmt, die es gibt gegen Atomenergie, aber gleichzeitig eben doch Laufzeiten verlängern will.
Eine Weiterbetreibung der Atomkraftwerke bringt ja deren Eigentümern richtig fette Gewinne. Vor den Wahlen argumentierten die jetzigen Regierungsparteien, erstens erkenne man die Wichtigkeit der Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien ja durchaus an. Die Nuklearenergie solle daher nur noch als Brückentechnologie hin zu den Erneuerbaren dienen. Und zweitens könne man von den Extragewinnen der Atomkonzerne etwas abzweigen für die Stromkunden und für die Investitionen in die Erneuerbaren. Was sagst du zu dieser Argumentation?
Ich finde es ganz gefährlich, das zu koppeln und glücklicherweise ist ja inzwischen auch die Branche der erneuerbaren Energien da sehr deutlich. Also die sagen, wir wollen und brauchen dieses Geld nicht und diese Brücke führt in eine völlig falsche Richtung und nutzt uns gar nicht, sondern schadet. Bleiben die Atomkraftwerke am Netz, dann verstopft sozusagen der Atomstrom das Netz und verhindert so den weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Ja. Also für die Dynamik der erneuerbaren Energien, das ist viel nützlicher, wenn möglichst viele der alten Grundlastkraftwerke vom Netz gehen und damit wirklich eine Veränderung im Strommarkt, die ja sowieso schon angefangen hat, einfach schneller vonstatten gehen kann, weil die Erneuerbaren haben ja den Nachteil, dass sie eben nicht immer weht der Wind, nicht immer scheint die Sonne. Das heißt, da gibt es starke Schwankungen. Um das auszugleichen, brauche ich ganz flexible kleine Kraftwerke, zum Beispiel Gasbetrieben. Da nützen diese riesigen Dinosaurier, Atomkraftwerke, die immer auf einer Leistung fahren, nützen da nichts, weil die eben nicht dem angepasst werden können. Ja. Und wenn dann immer voll Atomstrom im Netz ist, dann ist ja jetzt schon die Situation so, dass teilweise Windkraftanlagen abgeschaltet werden müssen, weil einfach kein Platz mehr ist für diesen grünen Strom und dann eben der Atomstrom dann doch Vorrang hat, was eigentlich das Gesetz andersrum vorschreibt, aber die zahlen dann sogar lieber dafür, als dass ihre AKWs abschalten.
Große Aufregung gibt es diese Woche auch wieder um Gorleben. Röttgen hat angekündigt, dieser Tage die Verlängerung des bergrechtlichen Betriebsplans von 1983 zu beantragen. Was bedeutet das denn?
Das ist eine ganz kuriose Geschichte, ne? Wir hatten ja gerade den ganzen Skandal um die Asse. Dort wurde ja immer nur nach Bergrecht und eben nicht nach Atomrecht vorgegangen. mit den bekannten Folgen. Heute säuft dieser Salzstock ab mit all dem Atommüll, der drin liegt. Und jetzt geht es beim Salzstock Gorleben genau auf die gleiche Methode weiter. Auch hier soll nach Bergrecht erkundet werden. Inzwischen sieht sogar das Bergrecht eine Beteiligung von Öffentlichkeit vor. Das wurde 1990 geändert, das Gesetz. Und jetzt bezieht man sich aber auf eine Genehmigung von davor noch, von 1983, und will danach weiter ausbauen, dieses Endlager, um mit allen Mitteln zu vermeiden, dass Öffentlichkeit in irgendeiner Weise beteiligt wird. Gleichzeitig stellt sich der Minister ganz frech hin und sagt, er ist für ganz große Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung. Das sind schöne Worte, aber das, was er wirklich macht, also die Genehmigung, die er erteilen will oder die er jetzt beantragt hat beim Bergamt, ist eben genau das Gegenteil.
Ja, ob das rechtlich überhaupt geht, dass nach dem Bergrecht von 1983 hier gehandelt wird, das wird ja jetzt gerichtlich soll das ja überprüft
Ja,
werden.
genau.
Greenpeace und die Bürgerinitiative von Gorleben sind da ja am Werke. Jetzt sagt der Röttgen aber zusätzlich noch, nein, nein, also natürlich werden, was du eben auch schon angesprochen hast, die Leute eingebunden. Freiwillig wolle er die Lokalpolitik und die Bürgerinitiativen vor Ort einbinden. Was ist davon zu halten?
Also bisher ist es so, dass er das einfach nur so sagt, aber nicht tut. Und das Zweite ist, dass auch ein ganz großer Teil, glaube ich, der Leute von vor Ort sich dafür nicht einbinden lassen werden. Also wir haben jetzt die Situation, er hat die Entscheidung gefällt, es soll weiter gebaut werden, obwohl klar ist, der Salzstock Gorleben hat Kontakt zum Grundwasser, ist völlig ungeeignet für ein Endlager, das weiß man seit Jahrzehnten. Und da sagen natürlich die Leute von vor Ort, wo sollen wir da noch Gespräche führen? Wozu sollen wir denn da kommunizieren, wenn die Entscheidung schon gefallen ist? Unser Beitrag zur Debatte findet dann auf der Straße statt und wir werden weiter Widerstand leisten. Das ist sozusagen die Beteiligung der Öffentlichkeit vor Ort, wie sie bisher schon ausgesehen hat und wie sie auch zukünftig aussehen wird, weil wir durchaus der Überzeugung sind, dass wir damit auch mehr erreichen können, als wenn man sich nur mit dem Minister trifft und redet.
Als Chef der Reaktorsicherheit hat Röttgen Gerald Hennenhöfer gemacht. Gerald Hennenhöfer war Berater der Assebetreiber. In einem Brief von 2008 riet er den Assebetreibern davon ab, Öffentlichkeit, Bürgerinitiativen und Lokalpolitiker, Zitat, fortlaufend zu unterrichten, Zitat Ende. Es sei vielmehr am zweckmäßigsten, so allgemein wie möglich die Informationen zu halten. Das schafft ja nun nicht gerade Vertrauen in irgendwelche Transparenzankündigungen, oder?
Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist auch so, unser Eindruck ist, dass im Bundesumweltministerium auch wirklich, man kann es so ausdrücken, der Schwanz mit dem Hund wedelt. Ja? Also dass eben Herr Hennenhöfer als großer Atomlobbyist, der da jetzt Chef der Reaktorsicherheitsabteilung ist, das ist genau sein Konzept jetzt auch hier mit dem alten Bergrecht in Gorleben und Röttgen setzt genau das um, was Hennenhöfer eben sagt. Das war auch so bei der Pressekonferenz zu Gorleben, da saßen Röttgen und Hennenhöfer und immer wenn es sozusagen ins Detail ging, hat dann Hennenhöfer die Antworten gegeben und Röttgen wusste gar nicht mehr weiter. Also das ist genau der Eindruck, dass hier die Atomlobby längst wieder die Fäden zieht im Bundesumweltministerium und Röttgen darf dann schöne öffentliche Reden halten, aber die genaue Politik, die gemacht wird, das sind genau die Interessen der großen Stromkonzerne und der Atomkraftwerksbetreiber.
Du hast es eben gesagt, warum aus Sicht der Atomkraftgegnerinnen und Gegner Gorleben denkbar ungeeignet ist. Wie kam es Ende der 70er Jahre überhaupt zur Auswahl von Gorleben?
Na, es wurden verschiedene Salzstöcke in Norddeutschland untersucht. Da war Gorleben überhaupt nicht mit im Topf. Es waren andere, die dann als geeignete erschienen und erst relativ spät war dann plötzlich, also wir haben inzwischen ein Dokument, dort wurde dann Gorleben handschriftlich ergänzt, ja. Was für Gorleben sprach damals waren keine geologischen Faktoren, sondern das war die grenznahe Lage damals zur DDR. Das war eine dünn besiedelte Gegend, es hatte CDU-Mehrheiten dort bei Wahlen. Das waren die Faktoren, die den Ausschlag gaben, aber nicht die Geologie. Und man hat damals ja auch nicht nur einen Endlagerstandort gesucht, sondern auch einen Standort für eine eigene deutsche atomare Wiederaufarbeitungsanlage, also eine Plutoniumfabrik. Und dafür brauchte man große Flächen und die gab es eben im Wendland, in der dünn besiedelten Gegend. Und das alles zusammen hat den Ausschlag gegeben. Es gibt Gutachten von damals, da hat die Geologie einen Anteil gehabt, weil es gab so ein Punktesystem, weil geologische Faktoren hatten einen Anteil von 13% bei der Bewertung. Heute weiß man, dass für die Sicherheit von einem Endlager ist die Geologie 100% entscheidend, ja, aber das hat damals eben nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt.
Und es sind Gutachten richtiggehend gefaked worden, wie es aussieht, oder?
Ja, es gab damals die zuständige Behörde, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die Experten, die Gutachter da haben starke Zweifel gehabt an Gorleben und haben darauf gedrängt, dass andere Standorte untersucht werden müssen. Und damals hat die Kohl-Regierung dann gesagt, schraubt diese Bedenken mal zurück und hat darauf gedrängt, dass das Papier umgeschrieben wurde und dann eben nur Gorleben erkundet wurde. Das ist ja genau jetzt der Aufhänger für den Untersuchungsausschuss, den der Bundestag einrichtet zu Gorleben.
Ja, schönes Beispiel dafür, wie sicher Atomkraft ist. Röttgen sagt, die Erkundung von Gorleben werde ergebnisoffen geführt. Das Bundesumweltministerium werde auch die wissenschaftliche Diskussion über Alternativen vorantreiben. Gemeint sind andere geologische Träger als Salz, also etwa Ton und Granit, was die bayerischen Regierungspolitiker sofort zusammenzucken ließ, die nach dem Motto verfahren, Atomkraft ja, aber der Müll nach Niedersachsen. Ist das nicht wenigstens positiv am jüngsten Gorleben-Beschluss?
Nein, weil das, auch das ist was, was erstmal nur auf dem Papier stattfindet. Das haben wir seit 20 Jahren schon. Auch die Kohl-Regierung hat genau gleichlautende Beschlüsse gefasst. Es gibt dann auch geologische, also allgemeine geologische Gutachten der Bundesanstalt für Geowissenschaften, die dann darüber philosophiert, wie das in Ton und Granit sich verhält. Aber was es nicht gibt, sind andere Standorte, die sich jetzt die angeschaut werden. Wobei ich bin jetzt gar nicht ein großer Verfechter dafür, jetzt möglichst viele Standorte zu untersuchen. Das würde einerseits der Anti-AKW-Bewegung sicher gut tun, weil es dann überall Widerstand gibt, weil die Leute, wenn es bei ihnen vor der Haustür ist, natürlich wirklich anfangen, drüber nachzudenken und sich zu informieren und dann sich eben auch dagegen wehren. Aber alle Erfahrung zeigt, es gibt kein sicheres Endlager und es wird in keiner Gesteinsschicht möglich sein, für 1 Million Jahre sicher Atommüll zu lagern. Das heißt, unsere Forderung ist ganz klar, es darf kein weiterer Atommüll mehr produziert werden. Und wenn dann alle AKWs abgeschaltet sind, dann kann man schauen, was ist der am wenigsten schlechte Ort zur Lagerung. Das müssen wir dann tun. Aber tun wir das jetzt, dann wird das nur benutzt werden zur Legitimation des Weiterbetriebs. Das ist das, worum es Röttgen geht. Wenn er sagt, er will in Gorleben weiter erkunden und weiter ausbauen, letztendlich das Endlager. Und wenn er dann noch sagt, auf dem Papier schauen wir auch ein bisschen woanders, er will damit Laufzeitverlängerungen absichern. Er will öffentlich sagen können, wir kümmern uns ja um den Atommüll. Es geht nicht wirklich darum, die kommenden Generationen zu schützen. Das ist überhaupt nicht sein Thema.
Die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass Röttgen plane, dem Bundesamt für Strahlenschutz die Zuständigkeit für die Endlagersuche zu entziehen und etwa die Deutsche Gesellschaft für den Bau und Betrieb von Endlagern, die DBE, damit zu beleihen, wie sich das juristisch nennt. Die DBE ist eine gut 75-prozentige Tochter der Stromkonzerne und bereits Subunternehmerin in Gorleben und bei der Schließung von Morsleben. Was sagt Mensch dazu?
Das ist ganz lustig. Das ist so das Spiel linke Tasche, rechte Tasche. Also die Stromkonzerne müssen ja die Endlagersuche bezahlen. Ja, aber wohin geht das Geld dann? Das nimmt dann wieder die DBE als Tochtergesellschaft der Stromkonzerne wieder ein. Also das Geld landet dann wieder zurück in den Kassen der 4 großen Energieversorger. Und das Problem ist natürlich auch in dem Augenblick, wo dann nicht mehr eine staatliche Behörde zuständig ist, sondern die Atomwirtschaft selbst, sind dann Aussagen über die Eignung natürlich noch mehr manipuliert als jetzt schon. Ja. Und das wäre natürlich eine ganz verrückte Sache, wenn dann die Atomwirtschaft selber beurteilen darf, ist jetzt der Salzstock Gorleben zum Beispiel geeignet oder nicht. Ja, das kann es nicht sein. Also entscheidend ist, glaube ich, an dem Punkt auch nicht, zeigt sozusagen, wie es läuft, aber entscheidend ist, wie gesagt, nicht, dass wir jetzt fordern, auch das Bundesamt für Strahlenschutz soll das weitermachen. Auch da haben wir deutliche Kritik, was das Bundesamt eben auch, wie es vorgeht, zum Beispiel bei dem Endlagerprojekt Schacht-Conrad für den schwachaktiven Müll und auch bisher in Gorleben. Wir sagen, diese Projekte sind ungeeignet, die dürfen nicht weiter verfolgt werden und es darf kein weiterer Atommüll mehr produziert werden. Darum geht es letztendlich und nicht, wer nun den Schein wahren soll und so tun soll, als gäbe es ja irgendwie eine Lösung für Atommüll, die es nicht gibt.
D'accord. Nichtsdestotrotz ist ja doch interessant, wie an dem Dreck dann auch noch verdient wird.
Ja, genau.
Kommen wir noch zu einer anderen Baustelle, zu der bereits von dir angesprochenen Asse. Im Versuchslager Asse wurden versuchsweise nach offiziellen Angaben 126.000 Fässer Atommüll deponiert. Und zwar in Stollen, die nicht mehr so ganz dicht waren und sind. Dieses Mutigforschen ist mittlerweile ein wenig außer Kontrolle geraten. Neben dem verstärkten Wassereinbruch droht der Einsturz des ehemaligen Bergwerks und nun ist guter Rat teuer. Die Überlegung scheint darauf hinauszulaufen, den Atommüll aus der Asse zurückzuholen und in den Schacht Conrad bei Salzgitter zu verlagern, was die dortigen Anwohnerinnen und Anwohner in wahre Begeisterungsstürme versetzt. Was fordert die Anti-Atomkraft-Bewegung bezüglich der Asse?
Naja, die Begeisterungsstürme drücken sich in verstärkten Protest aus. Ich glaube, es ist nicht falsch, darüber nachzudenken, den Müll da rauszuholen, weil wenn er da drin bleibt, ist klar, dann sind die Schäden, also auch schon kurzfristig, wenn es dann ins Grundwasser geht, das radioaktive Zeug, sind dann nicht mehr kontrollierbar. Aber ihn rauszuholen, schafft natürlich auch neue Probleme. Und das zeigt so ein bisschen insgesamt das Dilemma mit dem Atommüll. Das wird dann also sehr deutlich. Ja? Egal, welchen Weg man beschreitet, man hat große Risiken und große Probleme. Ja? Klar ist, der Müll aus der Asse kann nicht einfach 20 Kilometer weiter im Schacht Konrad wieder versenkt werden, weil die Kapazität ist dort gar nicht, also es ist gar nicht genug Platz vorhanden dort und es handelt sich auch um radioaktive Stoffe, für die Schacht Konrad überhaupt nicht genehmigt ist und gar nicht vorgesehen ist. Und von daher zeigt das auch, dass letztendlich kommen wir da auch wieder an das offene Ende der ganzen Atomindustrie. Der Müll, der so schön versteckt war in diesem Assebergwerk, der kommt jetzt wahrscheinlich wieder zutage und auch da kann keiner sagen, wo ist ein Platz, das in Zukunft sicher zu lagern. Ja? Es wird an der Stelle nur einfach nochmal richtig schön deutlich, was über Jahrzehnte vertuscht wurde. Aber eine gute Lösung gibt es an der Stelle nicht.
Schwach- und mittelaktive Atomabfälle sollten versuchsweise in die Asse kommen. Dann kam wohl noch mehr dazu, bis hin zu Plutonium. Wie kam es dazu und weiß Mensch mittlerweile eigentlich genau, was alles dort unten in der Asse liegt?
Nein, überhaupt nicht. Es ist nicht bekannt, was da liegt. Es ist nicht bekannt, in welchem Zustand sich die Befässer befinden. Das wurde ja zum Teil wirklich einfach in diese Gruben, in diese Schächte gekippt und dann auch mit Salz zugekippt. Teilweise in diese Kammern zugemauert. Also das ist jetzt der nächste Schritt, überhaupt da mal ranzukommen und zu schauen, was lagert da, in welchem Zustand ist es. Das ist alles unbekannt. Es wurde damals in den 60er, 70er Jahren, das war einfach eine billige Möglichkeit, alles Mögliche loszuwerden und die Behörden haben da auch nicht so genau hingeguckt, sondern man war einfach froh. Man hatte eine Legitimation, auch damals schon ging es genau darum, eine Legitimation für den Betrieb von Atomkraftwerken. Man konnte in bunte Broschüren schreiben, hier, es gibt eine wunderbare Lösung, wir kippen den Müll in die Asse, dann ist er weg. Darum ging es. Es ging nicht darum, wirklich sichere Lagerung für Jahrtausende. Das war damals schon klar, dass das die Asse nicht hergibt. Aber die Leute, die damals die Entscheidung getroffen haben, die sind heute natürlich längst funktioniert oder tot und für die war damit das Problem gelöst und darum ging es nur, ja. Und letztendlich hat sich da nichts geändert. Genau das ist das Vorgehen, was heute jetzt in puncto Gorleben oder auch Schacht Konrad wiederverfolgt wird.
Jochen, laut Frankfurter Rundschau habest du darauf hingewiesen, dass den Protesten am 24. April kurz vor der Landtagswahl in NRW eine besondere Bedeutung zukomme. Inwiefern?
Ja, die FR hat da ein Zitat erfunden, was ich so nicht gesagt habe. Die FR hat gesagt, mit den Protesten solle Einfluss auf die Wahl genommen werden und weil diese Wahl so entscheidend sei. Ich glaube, viel entscheidender ist die Situation nach der Wahl, weil die Bundesregierung hat ja ganz bewusst alle Entscheidungen zur Energiepolitik, zur Atompolitik auf die Zeit nach der NRW-Wahl vertagt, weil sie natürlich Angst hat um Wählerstimmen. Von daher hat diese Wahl natürlich eine indirekte Funktion. Aber klar ist, im Mai werden dann erste Entscheidungen fallen, wie es atompolitisch weitergeht. Und zwar egal, wie die NRW-Wahl ausgeht, werden diese Entscheidungen fallen. Aber ich glaube, wir können Einfluss nehmen auf diese Entscheidungen, nicht jetzt mit dem Kreuzchen auf dem Wahlzettel für die, die in NRW wohnen, sondern indem eben diese Proteste am 24. April, kurz vor diesen Entscheidungen, die im Mai fallen, entsprechend groß werden. Ich glaube, es hat ja viele erstaunt, dass auch schon nach der Bundestagswahl, dass damals haben alle angenommen, wenn Schwarz-Gelb rankommt, dann werden sofort die Laufzeiten verlängert. Und das hat die Bundesregierung nicht getan, sondern sie ist ja sehr verunsichert gewesen durch das gesellschaftliche Klima, was so eindeutig gegen Atomenergie ist. Eben wie gesagt, in Umfragen ist inzwischen die Hälfte, selbst der CDU-Anhänger ist gegen Laufzeitverlängerung. Also da hat sich ganz viel bewegt. Die Stadtwerke, das Bundeskartellamt, ganz viele Akteure gibt es, die Bundesregierung davor warnen, das zu machen. Und die sind darüber sehr verunsichert. Und wenn wir jetzt es noch schaffen, wirklich einen breiten Protest auf die Beine zu stellen, der eben auch nicht nur aus den üblichen Verdächtigen besteht, sondern auch weit darüber hinaus gesellschaftliche Kreise anspricht und sie sich beteiligen, und danach sieht es ja auch gerade aus, dass uns das gelingt, dann kann das insofern Einfluss nehmen auf die Bundesregierung, dass sie dann, wenn dann nach der Wahl in NRW das heiße Eisen angepackt wird, dass dann wirklich, naja, das wird sich zeigen, wie viele AKWs dann am Ende als Bauernopfer dabei draufgehen oder das ist das, was wir hoffen, dass wir das damit erreichen können, dass dann eine ganze Zahl der älteren Reaktoren zumindest vom Netz gehen müssen. Vielleicht am Ende sogar mehr oder deutlicher als nach dem bisherigen Atomgesetz, nach dem rot-grünen Atomkonsens möglich gewesen wäre.
Müsste die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke auch durch den Bundesrat?
Es gibt Gutachter, die sagen, das ist so. Von daher hat natürlich diese NRW-Wahl unter Umständen dann doch einen Einfluss, aber wir kennen das aus der Vergangenheit, dass es durchaus gelingen kann, Gesetze so zu strecken, da gibt es dann ganz findige Juristen in den Ministerien, dass am Ende dann doch keine Zustimmung des Bundesrats nötig ist. Das ist gerade beim Atomgesetz ist das keine eindeutige Angelegenheit. Ja. Das hängt da, also Atomaufsicht ist Ländersache und wenn man an der Atomaufsicht was ändern will im Gesetz, dann müssen die Bundesländer zustimmen, aber wenn man jetzt die Atomaufsicht so lässt wie bisher, dann kommt man vielleicht auch ohne eine Zustimmung des Bundesrats aus.
Was plant die Anti-Atomkraft-Bewegung denn nun für den 24. April?
Es gibt drei große Protestaktionen, einmal in Nordrhein-Westfalen, am Atommüll Zwischenlager Ahaus, dort sind ja neue Castortransporte angekündigt. Und dort gibt es eine große Demonstration. Das zweite ist in Biblis, das ist im Süden von Hessen. Dort ist das älteste noch laufende AKW Biblis A und auch Biblis B ist nicht viel jünger. Dort gibt es eine große Umzingelungsaktion, also dort werden aus dem ganzen Südwesten eine Menge Menschen erwartet. Und das dritte, die größte Aktion wahrscheinlich, ist in Norddeutschland. Eine Aktions- und Menschenkette, so nennen wir das, vom AKW Brunsbüttel mitten durch Hamburg bis zum AKW Krümmel, das sind 120 Kilometer. Ich bin sehr gespannt, wie gut es uns gelingt, diese Strecke wirklich mit vielen Menschen, mit tollen Aktionen zu füllen. Also das geht immer an der Elbe längs sozusagen, grob gesagt. Und es werden dort aus ganz Norddeutschland und auch aus dem ganzen Osten der Republik werden, es wird drei Sonderzüge geben dorthin, es werden ganz viele Menschen sich mit Bussen aufmachen, um dort wirklich ganz deutlich zu machen, diese beiden AKWs, die ja auch schon jetzt seit 2,5 Jahren wegen Störfällen abgeschaltet werden und die jetzt der Vattenfall-Konzern als Betreiber unbedingt wieder ins Netz bringen will, wo wir sagen, 2,5 Jahre ging es ohne diesen Atomstrom und niemand braucht diese AKWs, außer eben Vattenfall, um eine Menge Geld zu verdienen und wir wollen hier Druck machen, dass diese beiden AKWs nie wieder ins Netz gehen.
Jochen, wir danken dir für das Gespräch.
Bitteschön.